So, wir wollen noch danken. Vater, wir wollen dir heute Morgen ganz herzlich danken für diese Tage. Wir wollen dir ganz herzlich danken, dass wir einfach wissen, Herr Jesus, dass du der Herr aller Herren bist. Und wir sagen das nicht einfach so theologisch oder so theoretisch, sondern wir wollen das sagen wirklich bis in unseren Alltag hinein. Diese Wahrheit soll sich verfransen ins Leben hinein. Wir danken dir, Herr Jesus, dass das wahr ist, was wir gesungen haben. Wir haben hier wirklich in dir eine Schau, die einfach alle unsere Probleme, die wir haben, in sich schon eingeschlossen hat in der Lösung. Und ich danke dir, Herr Jesus, dass du auch heute Morgen jetzt zu uns reden wirst. Wir wollen dich bitten, dass du unsere Herzen öffnest. Herr, wir wollen dich bitten, dass du das jetzt einfach aus unserem Inneren wegräumst, was so an eigenen Gedanken und was sich da vielleicht auch an Emotionen festgekrallt hat, was jetzt nicht hierher gehört, damit wirklich du hineinreden kannst in diesen Raum. Wir danken dir, Herr, dass du das tun willst. Segne jetzt auch unseren Bruder. Lass sein Reden übersetzt werden in unser Denken und in unser So-Sein hinein. Amen.
Amen. Guten Morgen, meine lieben und teuren Brüder. Mit großer Freimütigkeit darf ich Ihnen ein großes Zeugnis von dem unermesslichen Reichtum des Christus geben. Wir schlagen dazu den Text aus 1. Korinther 1, aber wir lesen ihn nicht so, wie er vorgegeben ist, von 1 bis 16, sondern nur von 1 bis 9. 1. Korinther 1, 1 bis 9. Paulus, berufener Apostel Jesu Christi durch Gottes Willen, und Sophdenus, der Bruder der Gemeinde Gottes, die in Korinth ist, den Geheiligten in Christo Jesu, dem berufenen Heiligen samt allen, die an jedem Ort den Namen unseres Herrn Jesus Christus anrufen, sowohl ihrer als auch unseres Herrn. Gnade euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Ich danke meinem Gott allezeit euerthalben für die Gnade Gottes, die euch gegeben ist in Christo Jesu, dass ihr in allem reich gemacht seid, in allem Wort, in aller Erkenntnis, wie das Zeugnis des Christus unter euch befestigt worden ist, so dass ihr in keiner Gnadengabe Mangel habt, indem ihr die Offenbarung unseres Herrn Jesus Christus erwartet, welcher euch auch befestigen, gründen wird bis ans Ziel, dass ihr untadelig seid an dem Tage unseres Herrn Jesus Christus. Gott ist treu, durch welchen ihr berufen worden seid in die Gemeinschaft seines Sohnes Jesus Christus, unseres Herrn. Liebe Geschwister, es ist eigentlich sehr eigenartig, am Schluss der Brüderkonferenz kehren wir zum Anfang zurück. Eigentlich sollte das schon in der Reihenfolge beachtet werden, aber das ist nun so. Die unterschiedlichen Dienste und auch die Brüder, die auch zu unterschiedlichen Zeiten Dienst tun, verdrängen oder bewerten eben diesen Text etwas anders im Stellenwert. Dieser Brief wurde von dem Apostel Paulus etwa im Jahre 54 geschrieben. 4 Jahre zuvor war diese Gemeinde bei der zweiten Missionsreise gegründet worden. Paulus hat wohl ein halbes Jahr in dieser Gemeinde dort verbracht. Auch wenn dieser Brief zu den, ich mag diesen Ausdruck nicht gerne, zu den sogenannten Frühbriefen gehört, werden darin Gottes Geheimnisse von ungeahntem Inhalt gemacht. Denken wir nur einmal daran, was Paulus in 1. Korinther 15 sagt, ein Geheimnis, wir werden nicht alle sterben. Und dabei singt man ein Lied, wir alle müssen sterben. In einem Kirchenlied steht das drin. Paulus nimmt das heraus und sagt, nein, nein, so ist das nicht. Es ist ein Geheimnis. Wir werden nicht alle sterben, sondern was wird? Wir werden alle verwandelt, verändert, verwandelt werden hinein in die Herrlichkeit des Christus. Und damit bindet Paulus nicht nur eine bestimmte Elite zusammen, sondern alle zum Leib des Christus gehörten Glieder. Wir alle. Mögen diese Geschwister auch in ihrem Wachstumszustand unmündig oder zurückgeblieben sein, aber das in ihnen gezeugte neue Leben ist die Ursache und auch die Garantie, dass ein jeder die Verwandlung hinein in die Herrlichkeit des Christus erleben wird. Der Triumph des Lebens über den Tod und alle Formen der Verwesung wird alle Leibesglieder in die Unverweslichkeit göttlich-geistlicher Leiber hineinstellen. Und eben in diesem selben Kapitel spricht Herr Paulus von dieser gewaltigen Totalschau, von der wir gestern Abend hörten. Eine Totalschau, die weit über den Horizont der Propheten des Alten Bundes und weit über das Blickfeld der Jünger des Herrn und auch des Apostel Johannes in der Offenbarung hinausgeht. Die Zielvollendung aller Schöpfung, aller Zeiten und aller Äonen wird als jubelnde Anbetung dieser kleinen, verkommenen Hafengemeinde proklamiert. Eine Gemeinde, die erst vierjährig eigentlich im Glauben steht. Und heute, liebe Geschwister, da möchte man sich noch entschuldigen, wenn das große Gottesevangelium von der Rettung aller Menschen und der Versöhnung der ganzen Schöpfung, des ganzen Alls einer 60-jährigen Gemeinde bezeugt wird, die solche Gedanken zu schwer und zu kompliziert finden. Wie oft bekomme ich das von Vorstandsbrüdern bei uns zu Hause gesagt, Johannes, mach's so einfach wie nur möglich und so kurz. So kurz. Das ist ja kein Geheimnis. Vor einigen Jahren, da hieß es noch, in der Methodistenkirche kann über alles geredet werden, nur nicht über 20 Minuten. Aber diese Zeit ist weit zusammengeschnitten. Jetzt hat man den Predigern die Auflage gemacht, gut sich vorzubereiten. Über 5 Minuten ist Schluss. 5 Minuten. Nicht im Birkenfeld. Ja, das würde also bedeuten, ein vollgefülltes Wasserglas wird unter einem Wasserstrom, es wird nichts mehr hereingehen. Liebe Geschwister, so ist das heute. Machen wir es so einfach. Wir können doch nicht kleinen Kindern etwas vorsetzen, was sie nicht verstehen. So tönt es aus 1000 Kehlen. Wenn Paulus so gedacht hätte, wie die vielen Pastoren, die Gemeindeleiter und Prediger und wie wir selbst auch oft der Meinung sind, dann stände von dem Geheimnis des Evangeliums, des Christus, dann stände von der Berufung, von der Erwählung und Bestimmung der Gemeinde und den Liebeszielen Gottes mit seiner ganzen Schöpfung nichts in unserer Bibel. Dann hätte können Paulus warten. Ich darf das mal einfügen. Da predigte bei uns ein Pastor über Römer 9, Israel, die Verstockung, Römer 9 bis 11. Ich konnte es kaum fassen, vor Freude. Ich hätte können von dem Platz runterrutschen. Ein Pastor der Methodistenkirche, von dem Geheimnis Israels, der Verstockung und Wiederherstellung. Auf dem Nachhauseweg fuhr ich ihm mit meinem Trabi, ich hatte ihn sehr leise gemacht, dass man sich auch unterhalten kann. Also wir mussten nicht unbedingt mit den Knien die Ohren zuhalten. So ging das also. Habe ich ihn gefragt, ja, lieber Bruder, sagen Sie mal, wie oft haben Sie über diesen Text gesprochen? Da sagt er, das kann ich Ihnen sagen. 1932 in Plauen und 1980 in Dorf Chemnitz. Ich sagte, weshalb? Ja, das werden Sie doch verstehen. Die Leute und die Gemeinde sind nicht reif. Ja, Brüder, da sind wir eine ganz andere Meinung. Wenn wir warten wollten, bis die Gemeinde reif dazu ist, dann würden wir absterben. Und in der Tat, nach 8 Wochen war er tot. Das ist die Tragik. Als Paulus sich von den Ältesten zu Ephesus verabschiedete, ich bin rein vom Blute aller. Ich mache mich nicht schuldig, Ich habe euch den gesamten Ratschluss Gottes verkündigt. Den meisten Gläubigen ist das auch egal, was aus den Verheißungen und Eidschwüren Gottes wird. Liebe Geschwister, dieser Satz, der schmerzt mich so tief. Ich kenne die Dramatik. Ich weiß, was bei uns läuft drüben. Keine, nein, 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 nein. Wenn wer nur Vergebung der Sünde haben und in den Himmel kommen will, wird von dem unermesslichen Reichtum des Christus nicht sehr viel halten. Er wird sagen, das ist nur eine theologische, theoretische Floskel. Er ist blockiert für das geoffenbarte Wort und unfähig, die Gedanken Gottes, seiner allumfassenden Liebe und überwältigenden Gnade überhaupt denken zu können. Liebe Geschwister einer jungen Gemeinde, 3 bis 4 Jahre alt, werden allergrößte Gottes Geheimnisse verkündigt und anvertraut. 1. Korinther 1,1 Paulus, ein berufener Apostel Jesu Christi durch den Willensentschluss Gottes. Ohne Zweifel, er hat sich für und zu diesem Dienst nicht selber hineingestellt. Er hat diesen Dienst nicht selber gesucht. Hinter seinem Auftrag stand Gottes Gnadenwahl. Er wurde nicht von Menschen bekehrt, sondern vom Himmel her berufen. Und gerade dort, wo er in seiner großen Boshaftigkeit unterwegs war, die Heiligen in Damaskus auszurotten, leuchtete der göttliche Lichtglanz von der Herrlichkeit Christi ihn an und holte ihn vom Pferd. Irgendwo hat ein Bruder mir gesagt, Bruder Ullmann, Sie reden Zeug, das steht überhaupt nicht in der Bibel. Vom Pferd lesen wir nichts. Und der Mann hat eigentlich recht. Und dann habe ich mir Gedanken gemacht, wie ist der Apostel von Jerusalem nach Damaskus gekommen? Ist er gelaufen mit seiner Militärtruppe oder hat er eine Herde Esel genommen? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Jedenfalls stürzte er in den Sand. Er stürzte in den Sand. Die Kraft der Liebe Gottes überwand ihn und machte ihn zu einem außerordentlichen Gefäß für das Evangelium der Gnade und Herrlichkeit. Er war berufen als ein auserwähltes Werkzeug. Er war ein bevollmächtigter Botschafter, den Gott zu einem ganz besonderen Dienstauftrag bestimmt hat, weit über das, was bisher den Söhnen der Menschen bekannt war. Er durfte Blicke hinein in das Herz Gottes und der bisher verborgenen Geheimnisse Gottes tun. Und als solcher schreibt er diesen Brief an die Gemeinde Gottes, die in und außerhalb von Korinth lebt, den Geheiligten in Christo Jesu, den berufenen Heiligen. Es sind Menschen, die eigentlich wissen sollten, dass keiner aus sich selbst heraus sich zu dieser Schar zählen kann. Dazu ist immer und zu aller Zeit die göttliche Berufung nötig. Und sie ist zwingend, wenn ein Mensch den Glaubensweg betreten will. Als der Apostel Paulus aus dieser wütenden Menge in Jerusalem herausgerissen wurde, da hat er noch mal kurz Gelegenheit, den Juden ein Zeugnis zu geben. Und er spricht, Gott, der Gott unserer Väter, hat mich zuvor verordnet, seinen Willen zu erkennen, sein geheimnisvolles Wort, zuvor verordnet, damit wir seinen Willen erkennen können. Von uns aus ist es nicht möglich, nicht möglich. Und das stimmt so sehr auch mit Römer 8 überein. Denn nur die, die er zuvor erkannt hat, die hat er auch zuvor bestimmt, in den Himmel zu kommen. Liebe Geschwister, das ist ein ganz ernstes Wort. Unsere Bestimmung, die Gott getroffen hat, vor unserer menschlichen Existenz, hat nicht in erster Linie den Himmel im Blickfeld. Zuvor erkannt, zuvor bestimmt, wohinein? In das Bild seines Sohnes gleich zu sein. Das ist die Bestimmung. Und wenn wir hier Platz nehmen und Gott uns auf den Glaubensweg gerufen hat, dann ist das keine Privatangelegenheit für unser Leben, dass wir Vergebung der Sünde haben. Das ist nebenbei mit uns geschenkt. Unsere eigentliche Bestimmung ist für ihn, den Christus und seine Herrlichkeit. und seine Herrlichkeit.
Bitte?
Berufen und zu dienen. Ja, berufen und zu dienen, berufen, um ausgebildet zu werden. Hier, um zerbrochen zu werden, um tüchtig gemacht zu werden. Wir haben keine andere Lebensebene als die Ausbildung für diesen Dienst. In der Qualifikation, im Trainingslager sind wir hier, wo wir auch manches falsch machen dürfen. Aber wir bleiben nicht stehen. Wir werden ausgebildet für einen gewaltigen Beruf, die er zuvor erkannt, zuvor bestimmt hat. Die hat er auch diesem Christus zugeordnet in seiner Herrlichkeit. In seiner Herrlichkeit. Denn die er zuvor bestimmt hat, die ruft er dann auch. Die ruft er dann auch, wenn sie menschlich existent werden. Wenn sie in die irdische Existenz hineintreten, die ruft er dann auch heraus. Und deshalb kann Paulus sagen in 2. Timotheus 1, Vers 9, er hat uns gerufen mit einem heiligen Ruf, nicht nach unseren Werken, nicht nach unseren Leistungen, nicht nach unseren Begabungen und Fähigkeiten, sondern nach seiner Gnade und dem Vorsatz, den er zusammen mit seinem Sohn getroffen hat, vor unserer menschlichen Existenz, bevor überhaupt Zeit geschaffen wurden. So ist das. Die er zuvor erkannt hat, die hat er auch zuvor bestimmt, dem Bilde des Sohnes gleich zu werden. Und die er zuvor bestimmt hat, die ruft er dann auch heraus. Und die er herausgerufen hat, die, was macht er mit denen? Die rechtfertigt er. Die macht er so sauber, als wäre nie etwas Böses in unseren Gedanken und Taten erfolgt. Es ist unglaublich. Und die er gerechtfertigt hat, die macht er auch herrlich. Die macht er auch herrlich. So herrlich wie die Herrlichkeit und der Glanz seines Sohnes. Das ist ein ganz gewaltiges Wort. Der Eingang des Römerbriefes zeigt uns ähnliche Worte. Ich schreibe euch als Sklave Jesu Christi, aber als ein berufener Apostel. Das heißt also, ich habe das Mandat von Gott. Ich habe mir das nicht selber gegeben. Abgesondert und herausgestellt zum Evangelium Gottes. Allen Geliebten, den Liebsten und den Lieblingen Gottes, den berufenen Heiligen, die in Rom sind. Paulus will damit zum Ausdruck bringen, dass die Heiligen und geheiligten Menschen sind, die Gott für sich selbst reserviert und berufen hat, die zu ihm gehören und nicht mehr sich selbst und den eigenen Wünschen und Begierden leben. Ihr seid Geheiligte. Was heißt das? Was heißt das? Ihr seid abgestellt. Ihr seid aus der Masse herausgestellt, für eine besondere Aufgabe reserviert. Nicht wahr? Ein silberner Pokalkelch hat in einem Fußballclub doch eine ganz andere Verwendung und Bedeutung, wie wir, wenn wir das Brot brechen. Der gleiche Kelch, eine andere Verwendung. Das bedeutet eigentlich geheiligt sein, heilig. Ihr seid berufene Heilige zu seinem Eigentum. Und jeder trägt dieses Prädikat, der sich zu dieser Gemeinde Christi zählt. Heilig, das sind Menschen, die nicht in sich selbst es sind. Sie sind vielmehr Heilige und geheiligt in Christus Jesus. Nicht durch unser Mühen, durch unseren Fleiß in der Heiligung werden wir Geheiligte, sondern weil wir Geheiligte in Christo Jesus sind, können und sollen wir heilig leben, in der Heiligung uns mühen und abgesondert und göttlich leben. Wenn wir an die verkommenen Typen dieser Hafengemeinde in Korinth denken, konnte Paulus dem Einzelnen zurufen, so wie ich in meinem früheren Leben verdorben, unbrauchbar und sündig war, so seid ihr zusammen mit mir jetzt, berufene Heilige geworden. Und wir hatten ja bei Bruder Heinisch den Text aus 1. Korinther 6, was da für üble Gestalten in Korinth herumliefen, die sich gegenseitig verklagten vor den Richtern. Und dann zählt er auf, was es da alles gibt. Hurer, Götzendiener, Ehebrecher, Weichlinge, Diebe, Knabenschänder, Habsüchtige, Trunkenbolde, Schmäher, Räuber. Ja. Und solche waren die auch einige, etliche. Von dieser Verwahrlosung kamen ein Teil heraus und besetzten die Gemeinde in Korinth. Und schon im Eingang dieses Briefes macht er sie noch einmal darauf aufmerksam. Sie sollten sich doch mal anschauen, wer sie sind und wen Gott da herausgestellt hat, wen er herausgestellt hat. Schaut euch an, die Berufung. Brüder, es sind nicht sehr viel Weise. Es gibt auch Weise nach dem Fleisch. Wir sind sehr dankbar dafür. Nicht viele Vermögensmächtige, nicht viele Vornehme und Wohlgewordene, sondern das Törichte des Kosmos hat Gott erwählt. Liebe Geschwister, die weder Rang noch Namen haben, das Törichte, und dazu gehörst du und ich. Du und ich. Auf dass er das zu Schanden demütige, was etwas sein will, das Unedle, das Unentwickelte des Kosmos, das, was verachtet ist von der Welt, hat Gott herausgestellt, erwählt, auf das, was nichts ist, eigentlich das Nichtseiende, auf das Gott das zunichte mache, was Ruhm und Ehre haben will, damit sich vor ihm kein Fleisch rühme. Und jetzt kommt ein ganz gewaltiger Satz. Liebe Geschwister, wenn ich diesen Satz lese, dann sinke ich oft auf die Knie, denn aus Gott seid ihr in Christo. Dieser erbärmliche Haufen, diese Bankrotteure, die Versager, die oft anderen wehe tun, ohne dass sie es wollen, und die nur sehr wenig von dem Glanz der uns gegebenen Herrlichkeit darstellen und leben. Aus Gott seid ihr in Christo Jesu. Wenn ich hineinschaue, ich kenne euer Leben in der Vergangenheit nicht. Ich schaue hinein in mein Leben und muss hiniedersingen. Aus Gott seid ihr, was? Gott hat also, bevor ich war, seinen Plan mit mir gemacht, unausdenkbar. Aus Gott seid ihr, unsere ganze Existenz kommt aus ihm heraus. Und dann hat dieser Gott uns seinen Christus gegeben zur Weisheit, damit wir endlich einmal die Gedanken Gottes lernen zu denken. Und nicht nur Materie, Greifbares, Fassbares, Materielles, Berechenbares durch unseren Kopf geht, sondern die Gedanken Gottes, dazu gehört Weisheit Gottes. Weisheit Gottes. Dass er so tief hinabgreift und den letzten Rest, was sagt Paulus, den Kehricht, den Auswurf, wo sich niemand umdreht nach uns und niemand nach uns fragt. Die stellt er heraus und schenkt ihnen die Weisheit Gottes. Er, der Christus, ist uns zur Weisheit, zur Gerechtigkeit, zur Heiligung und zur Vollerlösung gemacht. Gewaltig sind solche Aussprüche. Das heißt, dass es sind Menschen, die eigentlich vor der Welt nicht existent sind. Die bekommen aus Gott heraus ihr Sein. Dem Herrn sei Preis und Dank. Das ist eine überwältigende Liebesproklamation seines Willens und seines Vorsatzes. Wer könnte jemals daran denken, dass uns in Christo so viel Gnade zugeteilt worden ist, bevor wir als Gemeinde und auch als Einzelne zum Glauben berufen wurden. Und dieser Christus ist uns alles, ist uns von Gott zu einem unausdenkbaren Reichtum gemacht. Weisheit, die Gedanken Gottes einfach einmal ins Herz hinein zu lassen und uns damit zu beschäftigen. Und in diesem Zusammenhang finden wir auch den Begriff Heilige, Heiligung wieder. Weil er, Christus, unsere Heiligung ist, sind wir Geheiligte in ihm und dürfen und sollen auch heilig leben. Heilig und heilig Heiligkeit hat es in erster Linie nicht mit Moral oder mit Wandel zu tun, sondern mit Absonderung. Sehr wichtig. Deshalb gibt es in der Schrift auch zahlreiche Gegenstände, die für Gott bereit und reserviert wurden. Und sie werden als heilig genannt. In der katholischen Kirche und in anderen Religionen werden Menschen aufgrund ihres selbstlosen Wandels heilig gesprochen. Bei der Gemeinde ist das ganz anders. Ganz anders. Deshalb könnte uns nie eine Institution heilig sprechen nach unserem Wandel. Und dass es unser Gott und Vater doch gemacht hat und wir in ihm schon sind, das ist ein Wunder seiner Gnade. Ein Wunder seiner Gnade. Da werden diese Leute trotz ihres mangelhaften Lebens und ihrer zweifelhaften Vergangenheit Geheiligte in Christo genannt. Und diese Geheiligten in Christo sind Herausgestellte, zu einem besonderen Dienstauftrag bereitgestellt, abgestellt. Sie werden abgesondert. Und worauf der Text noch großen Wert legt, hier, sie sind immer von Gott Berufene. Von Gott Berufene. Nie kann ein Mensch aus sich selbst ein Geheiligter in Christo werden. Wer das meint, liebe Geschwister, das sollte sich noch einmal bekehren. Bekehren, und zwar bekehren von seinem eitlen, frommen, religiösen Ich weg hin zu Christus. Und dann nennt Paulus noch eine Gruppe, an die dieser Brief gerichtet ist, samt allen, die an jedem Ort den Namen unseres Herrn Christus anrufen, sowohl ihres als auch unseres Herrn Jesus Christus. Wie viele Herren gibt es in dieser Welt? Wie viele Herren gibt es in dieser Welt? Hunderttausende unzählige. Aber, Paulus spricht ein Aber für uns, liebe Brüder, für uns gibt es nur einen Kyrios, einen Herrn, durch den das ganze All ist und wir lebensmäßig durch ihn, durch ihn. Es gibt hier Auslegungen, die in den verschiedensten Aufzählungen von Heiligen und berufenen Heiligen und auch den anderen an allen Orten auch verschiedene Gruppierungen sehen, die differenziert voneinander und unterschiedlich gesehen werden sollten. Menschen, die zwar gläubig sind, aber nicht zur Gemeinde gehören, dann wäre Paulus allerdings nicht nur der bevollmächtigte und auserwählte Diener für die Gemeinde des Christusleibes, sondern auch für alle anderen Glaubensrichtungen und gottesfürchtige Menschen. Das ist meine Antwort darauf. Ich sehe hier wirklich die Gemeinde in ihrer Ganzheit. Epheser 4, Vers 4, da ist ein Herr und da ist auch ein Leib ist da. Das wird ja so sehr ausgesprochen hier. Es wird so deutlich, wenn Paulus in Epheser 4 das sagt. Es wird alles auf die Eins fixiert. Auf die Eins. Epheser 4 ist also zwischen Israels Zurückstellung und der Offenbarung der Gemeinde des Christusleibes. Und da kann dann Paulus sagen, nicht zwei, drei, vier und Verschiedenes läuft jetzt ab, sondern ein Leib, eine Körperschaft, die Körperschaft des Christus. Und wir hatten wohl am Mittwoch schon darauf hingewiesen, dass Gott gegeben hat, die verschiedenen Wortdienste, manche sehen sie in einer Einheit, manche auch in der Vielfalt. Gott hat gegeben, die Apostel, die Propheten, die Evangelisten, die Hirten und Lehrer. Gott hat sie gegeben, nicht damit die Welt errettet werde. Das ist nicht ihr Dienst. Das ist nicht ihr Dienst heute, liebe Geschwister. Bleiben wir am Text gebunden. Diese Dienste hat Gott gegeben zur Vollendung der Heiligen, zur Zubereitung, zur Auferbauung des, so steht es da, des Leibes Christi, des Leibes Christi. Und wenn Dienste eine Berechtigung haben und Versammlungen, dann haben sie nur einen Blick auf dieses Wort hin. Und ich frage sehr, sehr kritisch, ob heutzutage die Versammlung in diesem Programm ablaufen. Das ist ein Kriterium, in Zukunft beurteilen zu können, was läuft. Gott hat sich gebunden an diesen Text. Auch der Heilige Geist hat sich daran gebunden. an diese Dienste der Brüder zur Zubereitung und zur Vollendung des Leibes Christi, der Heiligen. Der Heiligen, die hier angesprochen sind in 1. Korinther 1. Das heißt, das gesamte Verkündigungspotenzial, das ganze Spektrum der Wortverkündigung hat die Zubereitung und die Vollendung des Leibes Christi zum Zielpunkt. Wer andere Akzente setzen will, verlässt den Boden der Schrift. Das heißt, mit der Berufung ist sehr klar auch eine Erwartung der Glieder verbunden. Eine Erwartung zu Christus, dem Haupt. Wir haben ja über Entrückung gesprochen. Was ist denn die Erwartung der Gemeinde? Was ist sie denn? Den Christus aus den Himmeln zu erwarten. Das ist doch ihre Erwartung. Eine Erwartung. Nicht die einen erwarten Christus so und die anderen so und die andere rufen wieder was anderes. Liebe Geschwister, warum zerreißen wir diesen Paulus und sein anvertrautes Evangelium? Warum schematisieren wir es noch einmal? Paulus, der Bevollmächtigte für diese auserwählte Schar der Berufenen und Geheiligten Gottes. Und wenn Gott heute Menschen herausstellt, dann stellt er sich nicht irgendwo in einer Gruppe hinein. Nein, nein. Eine Erwartung zu Christus, dem Haupt, dem ganzen vervollständigen Christus darzustellen. Das ist keine Allerweltshoffnung der sogenannten Christenheit und der gottesfürchtigen Menschen. Das steht ganz auf einem anderen Blatt, was sie erwarten. Den jüngsten Tag. Ich weiß es nicht. Für diese Berufung gibt es den einen Herrn, einen Kyrios, einen, der über alles Autorität hat. Es ist bei allen Aufzählungen in 1. Korinther 1, Vers 2, gibt es Heilige, berufene Heilige und alle, die außerhalb wohnen, gibt es den gleichen Herrn. Sind wir uns daran einig? Ist der gleiche Herr. Sie rufen den gleichen Herrn wie wir an, sagt Paulus. Es ist der einzig eine für uns als Gemeinde. Der eine Herr. Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, eine Berufung und ein Leib. Der Apostel bindet die Glaubenden in Korinth mit all denen zusammen, die außerhalb an allen Orten den Herrn Jesus Christus anrufen. Das heißt, diese Gemeinde, die in Korinth Leib Christi war, gab es auch außerhalb. Wir alle, so formuliert er in Kapitel 12, sind durch einen Geist, zu einem Leibe bestimmt berufen getauft. Zu einem Leib. Und das ist der Leib des Christus. Und damit meint er alle, an denen der Brief gerichtet war. Oder wir denken an 1. Korinther 15, 51, wir werden nicht alle entschlafen. Wer ist der alle? Wir. Wer ist der wir? Wir werden nicht alle. Wer ist das? Der wir. Die ganze Gemeinde. Wir alle werden verwandelt werden. Wir werden nicht alle entschlafen, wir alle werden verwandelt werden, wenn Christus wiederkommt. Dieses wir alle umfasst alle Glieder des Leibes Christi, alle, die durch Zeugung neues Leben in sich tragen und die berufen und bestimmt sind als Glieder zum Leibe und zur Fülle des Christus. All denen gilt der Segensspruch Friede und Gnade sei euch. Wenn wir früh aufwachen und den Tag beenden, dann dürfen wir wissen, dass es keine Situation in unserem Leben gibt, wo wir von diesem Strom der Gnade nicht getragen, wo wir von dieser Lichtswolke der Gnade und Herrlichkeit nicht eingehüllt und umgeben sind. Mochte auch in dieser Gemeinde in Korinth so vieles Falsches und verkehrt und unordentlich laufen, Paulus dankt alle Liebe Geschwister, wenn wir oft von der Not des anderen hören, die Spannungsfelder in der Gemeinde, so, dann könnte man doch verzweifeln. Was hat's für einen Sinn, dass du tagelang unterwegs bist, fährst tausende Kilometer und überall die gleiche Tragik, ja, hin und her, Streit, Neid. Aufgeblasenheit. Bleib doch zu Hause, Johannes. Bleib doch zu Hause. Liebe Geschwister, Männer, die berufen sind zu diesem Evangelium, die tun diesen Dienst in großer Freude, oft unter großem Druck und Belastung. Und wenn wir es nicht tun, wir können uns diesem Auftrag nicht erledigen, ich nicht mehr. Er ist mir doch entledigen, Dankeschön, entledigen, er ist uns doch aufgetragen. Er ist uns doch aufgetragen. Paulus dankt alle Zeit für sie aufgrund der Gnade Gottes, die ihnen in Christo gegeben wurde. Und mit dieser Gnade ist ein für uns nicht zu fassender Reichtum zusammengebunden. In ihm seid ihr reich gemacht, in allem Wort, in aller Erkenntnis, da ja das Zeugnis des Christus in eurem Inneren des Herzens Festigkeit und Stabilität und Bestätigung gewirkt hat. Und wir fragen uns, ist das wirklich so, wenn wir uns begegnen, wenn Gemeinde beieinander ist, ist das wirklich so? Wenn wir 8 Tage miteinander ringen im Worte der Wahrheit, ist das die Sinnmitte unseres Lebens, das Fundament, worauf unser Leben steht? Wir sind mit ihm eins gemacht, da wir Glieder des gleichen Leibes sind, wo er, Christus, das Haupt ist. Alles, was ihm, dem Christus von Gott zugeordnet ist, alles, worüber der Vater dem Sohn Autorität und Vollmacht gegeben hat, alles, was er als Träger der Verheißung von Gott anvertraut bekommen hat, ist auch dem Leibe zugeordnet und für ihn bestimmt. Diese zentrale Christusschau sprengt alle menschlichen und irdischen Vorstellungen. Was hat einer mal gesagt? Majestäten sind wir, aber wie gehen Majestäten mit Majestäten um? Diese Christusschau, sie überragt alles, was in dieser Zeit und Welt für real, für echt und lebenswert gehalten wird. Das Staunen über den uns geschenkten Reichtum wirkt in uns Verwandlung. Wirkt in uns Verwandlung. Paulus konnte im Gefängnis Zeugnis ablegen, dass ihm die Christuserkenntnis, ihn zu erkennen und alles, was als Verheißung auf ihn gelegt ist, über alles ging. Er konnte dabei selbst sein erfolgreiches Leben im Fleisch als bedeutungslos zurücklassen. Er brauchte keine einzige Träne hinterher zu weinen. Nein, weil er alles eingebüßt und verloren hat. So schreibt er es. Alles eingebüßt und verloren. Liebe Geschwister, wenn wir herauskommen wollen aus der Verlogenheit unserer falschen Vorstellungen, aus den verkehrten Denkgewohnheiten dieses Zeitlaufes, dann gibt es nur einen Weg, sich beschenken zu lassen, sich zu öffnen und bereit zu sein, für den unermesslichen Reichtum des Christus, ihn anzuschauen, den Christus in uns durch sein Wort offenbaren zu lassen. Das allein verändert und verwandelt unser Leben und sonst nichts. Wir könnten Methoden aufzählen und Programme erstellen, alles Fleisch und frommer Krampf ist das. Es gibt nur einen Weg und da sagt Paulus ja auch, er sagt auch von dem wir alle schauen mit aufgedecktem Angesicht. Ja, mit aufgedecktem Angesicht. Ich frage euch mal, ist das wahr, die wir hier Platz genommen haben? Oder schauen wir tausenderlei in diesem Leben an? Was ist das Blickfeld unserer Augen? Wohin schauen wir? Wir alle, sagt Paulus, wir schauen mit aufgedecktem Angesicht das Angesicht des Herrn an. Und werden, indem wir anschauen, das Anschauen hat eine verwandelnde Kraft, werden hineingestellt von Klarheit zu Klarheit, als vom Herrn.
Schaut er auch uns an?
Ja, er schaut uns immer an. Seine Augen sind immer auf uns gerichtet. Aber wir gaffen überall hin, nur nicht auf ihn. Vor 40 Jahren, ich weiß nicht, sind das 40 Jahren? Da gab es ein Lied. Ich weiß gar nicht, wer das gesungen hat. Hat das Inge Brück gesungen oder Renate Lüsse? Es war solche Lieder, das ist doch sentimentaler Schlamm, wird heute nicht mehr gesungen. Wende den Blick nur auf Jesus, schau voll in sein Antlitz hinein. Und was passiert da? Und da werden die Dinge dieser Welt seltsam trüb und im Licht seiner Herrlichkeit ganz klein. Dieses Lied, das habe ich über 40 Jahre in meinen Innern getragen. Und schade, dass man es nicht mehr so singt, wie es früher gesungen wurde. Wir alle, das ist ein ganz kostbares wir alle schauen mit aufgedecktem Angesicht. Liebe Geschwister, wir hängen doch nicht eine Decke vorm Angesicht, wenn wir miteinander reden wollen. Das machen wir doch nicht. Das machen wir doch nicht. Nein, wenn wir jemanden betrachten wollen, dann schauen wir ins Angesicht. Als Paulus die Brüder sah, ins Angesicht schaute, da fasste er neuen Mut. Und wie hat Paulus gefleht, euer Angesicht zu sehen. Euer Angesicht. Weil das Angesicht eine Reflexion ist, dessen, was in einem lebt. Ich habe mich gefreut, euch Brüder nach einem Jahr wiederzusehen. Meine Sehnsucht ist sehr groß. Und ich weiß nicht, ob wir uns nächstes Jahr wiedersehen. Ich weiß es nicht. Ob der Herr mir noch ein Jahr Zeit schenkt, der Walter, da will auch nicht mehr kommen, die manche Brüder werden nicht mehr da sein. Liebe Geschwister, wir freuen uns aber, wenn wir ihn sehen und dann mit ihm auch dann verwandelt uns wieder sehen werden. Was sind das für Decken? Decken, die wir über unseren Kopf hängen. Decken und Fesseln falscher, frommer Traditionen, Decken unserer eigenen Klugheit und unbiblischer Prägung. Damals war das Volk Israel unfähig, die Herrlichkeit Gottes im Angesicht Mose ertragen zu können. Und sagt, Mose, häng die Decke über den Kopf. Das Volk Israel hat sich entschieden für die Decke, liebe Geschwister. Und wie viele Gemeinden haben sich für diese Decke entschieden? Ich sage das ganz offen. Nein, die Botschaft, das ist nichts für uns. Es ist heute bei den Auserwählten der Gemeinde oft die gleiche Tragik zu finden. Den verherrlichten Christus, dem alle Gewalt und Autorität gegeben ist, den der Vater zum Haupt über das ganze Weltenall gesetzt hat, in dessen Namen sich einmal alles Geschöpfliche, himmlisches, irdisches, unterirdisches beugen wird, mit dem gefüllten Aussagen wissen die Gemeinden heute nichts oder kaum etwas anzufangen. Dagegen ist der Jesus im Fleisch mit Zeichen und Wunder ihr alleinige Glaubensgrundlage und steht hoch im Kurs. Hoch im Kurs. Jesus im Fleisch. Und Paulus kann sagen, und wenn wir den Messias gekannt haben, mit Zeichen und Wundern. Da kennen wir ihn heute so nicht. Das heißt, wir bleiben dort nicht stehen. Heiß geschichtlich gehört auch diese Zeit von der Schrift her ganz klar in die Bewertung, dass es war und dass es sein wird. Israel war und wird sein. Und man kann nicht alles, was damals proklamiert und abgelaufen ist, auf die Ebene der Gemeinde, die da ist, sein Leib herübertragen. Manchmal habe ich ja die Bibel als ein Haus gekennzeichnet. Viele Etagen, Schöpfungsetagen. Das All, der Kosmos, Tiere, Pflanzen, Völker, Nationen, Israel, Gemeinde. Die Gemeinde, Gottes Offenbarung. So. Und die Gemeinde hat die Freiheit, in diesem Bibelhaus sich in allen Etagen umzusehen und sich zu freuen, was Gott da in seiner Weisheit aufgestellt hat. Wir bewundern unseren Gott, wirklich, vom 1. Mose an bis Offenbarung 22. Aber es ist nicht gestattet, das Möbular von anderen Etagen in die Gemeindeetage hochzubringen. Und ich sage manchmal, ganze Möbeltransportunternehmen sind unterwegs. Ja. Schleppen alles rauf, es muss alles uns gehören. Alles muss uns gehören. Liebe Geschwister, wohin sind wir gekommen? In dem Christus ist uns der ganze Reichtum des Vaters gegeben. Und wir suchen überall unsere Orientierung. Überall. Nur nicht dort, wo Gott uns in seinem unermesslichen Liebeserweis uns die Herzen füllen will. Was ist das für ein Betrug? Ein Betrug in der Verkündigung. Wir hatten gesagt, dass ein Großteil keinen Zublick hat. Ich lebe in diesem Spannungsfeld und leide und weine und sterbe. Ich sag's euch ganz offen. Ich weine und sterbe. Ob das nun etwas mit echter Gliedschaft am Leibe des Christus zu tun hat, das muss sich selber, jeder selber fragen. Jedenfalls wird uns in 2. Korinther 3,9 erklärt, wenn schon der Dienst des Gesetzes Herrlichkeit aufleuchten lässt, wie viel mehr der Dienst der Gerechtigkeit ohne Gesetz unvergleichbar herrlicher, größer und gewaltiger ist. Ich frage hinein, ist von dieser Größe, von dieser Herrlichkeit, von dieser Strahlkraft auch in unseren Versammlungen etwas zu spüren? Manche Versammlungen gleichen einem Kühlhaus. Kann man drin erfrieren? Drin erfrieren. Oder langweilen wir uns zu Tode? Das kann man hier nicht machen. Das kann man nicht. Aber in einer Kirche hat ein junger Mann in die Kirchbank reingeritzt: Hier starb ich vor Langeweile. Es fehlt hier, aber ich wünschte eigentlich nicht, dass es hier auf der La Haye passieren könnte, dass Menschen vor Langeweile hier sterben. Zurück zum Text in 1. Korinther 1, 2. In ihm ist also unser ganzer Reichtum zu finden. In ihm hat Gott Frieden gemacht und durch ihn das ganze All ausgesöhnt. Alles zukünftige Richten hat der Vater dem Sohn übertragen, bis alle Feinde unter seine Füße gelegt sind. Unter seine Füße. In der prophetischen Schau ist die Gemeinde der Leib. Sind wir Füße. Er ist auch das Ja und das Amen, der Eidschwur und die Erfüllung einer jeden Verheißung. Ihn hat Gott zum Erben über das All gesetzt, damit die ganze Schöpfung in die Fülle Gottes hineingelangt. Vor 100 Jahren war das noch etwas Außergewöhnliches, vom englischen Königshaus empfangen zu werden. Heute, du meine Güte, ja. Aber was hier ausgesagt ist, das sprengt alle Grenzen menschlicher Vorstellungen und Überlegungen. Nicht nur als empfangene Gäste bei dem Vater zu sein, sondern als Glieder des Christus in der gleichen Würde und Herrlichkeit zu stehen, wie er selbst. All das hängt mit dem Reichtum des Christus zusammen. Verstehen wir jetzt, wenn Paulus wiederum aus dem Gefängnis, nicht aus den gemütlichen Wohnungen, wo wir zu Hause sind. Nein. Wer diese Botschaft predigt und glaubt, der sollte sie auch leben. Und das ist eine ungeheure Konsequenz. Das bedeutet, dass wir total fertig gemacht werden. Ins Abseits gestellt werden. Er schreibt, aus dem Gefängnis heraus, und der Friede des Christus regiere eure Herzen, in euren Herzen. Ist nicht zu fassen. Der Friede des Christus sei ein Schiedsrichter, ein Beurteiler. Er entscheide und beurteile, was und wer in unserem Herzen die Steuerung und die erste Stelle hat. Denn ihr seid Berufene in einem Leibe, als Glieder, die zum Haupte passen. Zum Haupte passen. Deshalb soll der Christus, der gezeugte Christus, in uns nicht in einem embryonalen Zustand sterben, sondern der Christus soll Gestalt in uns gewinnen, dass die Glieder zum Haupte passen. Passen. Wenn ich noch Zeit habe, dann zeige ich Ihnen mal etwas. Zum Haupte passen. Wie wenig wird von den Kindern und Söhnen vom Vater Ehre und Dank gebracht für diese Berufung zum Leibe des Christus. Wie viel soll uns Gott eigentlich noch schenken? Wie viel? Dass wir uns einmal den Mund öffnen und Dank sagen. Paulus sagt nicht Dank denken, nein, Dank sagen. Das heißt also, dass wir Gedanken in Worte formen und dann in Schallwellen hinaussagen, das ist Verkündigung, auch für die umliegenden Geistesmächte. Schallwellen, Dank sagen. Wie viel muss Gott uns noch schenken, bevor wir mal sagen, lieber Vater, hab herzlich Dank für deine unermessliche Liebe. Ich hab's doch mit keiner Wimper verdient, weshalb du mich herausnimmst vor allen anderen, viel wertvolleren Gestalten als mich, den großen Versager. Und jetzt, worauf es mir eigentlich ankommt, in diesem Vers, wo er sagt, der Friede Gottes regiere euch in euren Herzen, lasst das Wort, anschließend, lasst doch das Wort des Christus mit seinem unermesslichen Reichtum, viele sagen, bei euch wohnen. Ja, in euren Herzen wohnen. In euren Herzen wohnen. Nicht nur Gastrecht, nicht nur Gastrecht. Wie es am Tisch von uns nie gebeten werden sollte, komm Herr Jesus, sei du unser Gast. Sondern er soll Zentrum, er soll Mitte, er soll unser ganzer Lebensinhalt sein. Er soll die Steuerung unserer Entscheidung haben. Er soll an erster Stelle stehen. Nun zu unserem Eingangstext zurück. Das Leben unter der Gnade Gottes und in dem geschenkten Reichtum des Christus ist eigentlich jeder Mangel bedeutungslos geworden. Jede unerfüllte Sehnsucht wird dort von dem Glanz des Christus überdeckt. Und er lässt uns dann in den Spannungen und Widersprüchen des Alltages nicht allein. Er öffnet uns den Blick hin zum Tag der Offenbarung Jesu Christi. So heißt es dann, er verbirgt sich selbst in seiner unwandelbaren Treue, uns bis zum Ende, bis zum Ziel hindurchzutragen. Liebe Geschwister, ganz gewaltig ist das, was hier steht. Er wird euch befestigen im Glauben bis ans Ziel, untadelig, an dem Tage unseres Herrn Jesu Christi. Treu ist er, durch welchen ihr berufen seid, in die Gemeinschaft, als Glieder, in die Gemeinschaft des Christus hinein. Die vielen alten Geschwister unter uns und die schon abgerufen wurden, die sind doch da ein klares Zeugnis. Wir dürfen ohne Ängste, ohne Bedrückung, mit großer Freude jenem Kommen unseres Herrn und des Versammeltwerdens zu ihm hin entgegensehen. Er wird uns unverklagbar, untadelig vor sich hinstellen. Von den Menschen, den Teufeln und Dämonen wird keiner eine Chance haben, uns zu verdächtigen und in die Verdammnis zu schicken, Römer 8. Wer will es wagen, uns zu verdammen, zu verurteilen? Gott ist hier, der gerecht gemacht hat. Wie hat er gerecht gemacht? In seinem Christus, weil er ihn für uns alle hingegeben hat. Er ist für uns die Rechtfertigung. Die Strafe liegt auf ihn. An unserer Stelle ist Gericht geübt worden. Gott rechtfertigt. Wer will verdammen, wer will verurteilen? Wer? Wer meldet sich? Niemand. Christus ist hier, der gestorben, der auferstanden, der auferweckt ist, der zu Rechten der Majestät sitzt und verwendet sich für uns. Was ist das für ein Wort? Weshalb muss sich der Sohn für uns verwenden? Frage, weshalb? Ja, weil wir angeklagt werden. Wegen was? Ja, wegen unser Fehlverhalten. Da kann er sagen, hier der Helmut und dort der Günther und dort die Lisa. Ja, er hat es ja hervorragender Computerspezialist, da geht nichts durch. Er nimmt die Diskette, lässt sie oben ablaufen, kommen unsere ganzen Geschichten raus. So, und da kann der Sohn sagen, alles bezahlt, festo. Es muss wegen einer Restsünde nicht noch einmal ein Kreuz installiert werden, sondern das Kreuz ist die Sühnung und die Versöhnung der ganzen Sünde und Schande des ganzen Weltenalls. Meine Vergangenheit, deine und all das, was in Gegenwart und Zukunft mit uns geschieht, ist am Kreuz total verhandelt. Wunderbar, herrlich. Er verwendet sich für uns. Liebe Geschwister, auch dafür sollten wir danken. Wir haben so viel Grund zu danken. An diesem Sohn seiner Liebe ist die ganze Sehnsucht des Vaters ausgerichtet. Auf ihn ruht das gesamte Wohlgefallen, die Lust und der Wonnewille Gottes. Ihn hat der Vater zur Zielvollendung des ganzen Universums gesetzt und mit ihm auch seine Gemeinde. Du und ich, kannst du das aushalten? Kannst du das aushalten? Dieser von Gott in seinem Wort geoffenbarte und in der Verkündigung bezeugte Reichtum des Christus hat ungeheure Konsequenzen. Machen wir noch 5 Minuten? In dem vorhin betrachteten Text aus Kolosser 3, der Friede Gottes, der unsere Herzen regieren soll und dann auch das der Friede Gottes, dass wir berufen sind in einem Leibe und dass das Wort des Christus in unserem Herzen reichlich wohnen soll. Das geht also dann weiter. Anschließend heißt es, das ist nur die praktische Realisierung. Und alles, was immer ihr tut, in Wort und in Werk, auf Arbeit oder zu Hause. Auf Arbeit, soll ich euch mal erzählen, auf Arbeit, ich habe ja 30 Jahre in einem Strumpfkombinat gearbeitet. Und da gibt es Tätigkeiten, 8 Stunden lang, 3 Schichten, 8 Stunden lang. Die Spitzen der Strumpfhosen, die mussten zugenäht werden. 8 Stunden lang, Frauen und Mädchen. 8 Stunden lang mussten dann diese gefertigten Hosenteile über eine Form gezogen werden. Machen Sie das mal eine halbe Stunde. Sie kriegen einen Drehwurm. 8 Stunden lang. Die einerlei, die Eintönigkeit und Stumpfsinnigkeit der Arbeit, was wir auch tun. Beim Wäschewaschen, es gibt Brüder, die haben keine Frau mehr, die müssen auch Wäsche waschen, bügeln, im Garten, in der Freizeit oder die den vielen beschäftigen. Das tut, wie heißt es? Das tut von Herzen, liebe Geschwister, nicht mit einer gespaltenen Seele. Da zerreißen wir uns und machen uns krank und kaputt. Liebe Geschwister, wenn wir Tätigkeiten ausführen, die wir mit einem inneren Widerspruch tun, da werden wir krank, über die Seele zum Körper. Deshalb sagt Paulus auch in den gewöhnlichen Dingen des Alltages, tut es von ganzem Herzen, in der ganzen Seele, mit der Einheit eurer Persönlichkeit. Und dann kommt es, tut es als dem Herrn und nicht dem Menschen. Tut es im Namen des Herrn Jesu und saget Dank. Aussprechen. Das fällt uns so schwer, liebe Geschwister, hier stolpern wir jeden Tag neu. Aber wir lernen, wir begreifen, dass hier eine Darstellung dessen erfolgt, was in uns als unermesslicher Reichtum geschenkt ist. Saget Gott, dem Vater durch Christus. Wer immer den Mund auftut und sich beschwert, dass Erkenntnis Gottes und der Reichtum des Christus uns im Alltag nicht helfen kann und nicht nützt, der gibt Zeugnis von seiner mangelnden Lebensbeziehung zu Gott, dem Vater. Und er muss wissen, dass damit eine tiefe Kränkung Gottes verbunden ist, weil es das Höchstmaß an Liebesoffenbarung für ihn selbst ist, uns mit seinem Sohn alles zu schenken. Das größte Liebesbedürfnis unseres Vaters. Undankbar, Interessenlosigkeit, Ablehnung kommen aus der Gesinnung des Widerwürgers. Niemals sind das Wesenszüge unseres Gottes und Vaters. Wenn unser Leben von diesem Reichtum in Christo ausgefüllt ist, dann verstehen wir den Apostel Paulus in diesem Kapitel, 1. Korinther 1, Vers 7, er schlussfolgert dann habt ihr keinerlei Mangel an irgendeiner Gnade und an den Gaben Gottes. Vielmehr setzt ihr eure Hoffnung und Erwartung auf den wiederkommenden Herrn, die Offenbarung Jesu Christi vom Himmel her. Er ist es, der euch fest innerlich stark und gewiss macht, bis ans Endziel festhält, sodass ihr unverklagbar seid am Tage unseres Herrn Jesu Christi. Treu ist Gott. Durch den ihr in die Gemeinschaft seines Sohnes, Jesus Christus, unseres Herrn berufen worden seid. Wir staunen immer wieder, mit welch einer liebevollen Zuneigung der Vater uns in seinem Wort begegnet Und er gibt nicht auf. Er dreht sich nicht weg. Er dreht sich nicht weg. Nein, er bleibt stehen. Er redet uns zu Herzen, dass wir uns nicht ablenken lassen, abbewegen lassen von diesem Hochziel der Berufung Gottes nach oben, nach oben. Nicht schwach, nicht wankelmütig verzagt sollen wir sein, sondern stark werden durch den Zuspruch seines Wortes und des in uns wohnenden Christus, um an jenen Tage nicht beschämt zu werden. Seine Treue wiegt all unsere Untreue auf. Er selbst hat uns mit einem heiligen Ruf in die Gemeinschaft seines Sohnes hineinberufen, damit er in uns und wir in ihm zum Lobpreis und zur Verherrlichung des Vaters da sein können. Mehr als sich selbst, mehr als sich selbst hat der Vater in seinem Sohn nicht zu verschenken. Nicht zu verschenken. Lasst uns diesen allergrößten, unermesslichen Reichtum bewahren und im Glauben festhalten. Amen. Amen. Wir beten noch zusammen. Vater im Himmel, wir danken dir von Herzen für jedes Wort, was unseren Weg ausleuchtet, für jeden Zuspruch, um nicht müde und matt zu werden. Fülle du uns jeden Tag mit deiner überwältigenden Gnade. Dann sind wir und dann bleiben wir reich beschenkt und verherrlichen deinen großen Gottes- und Vaternamen. Versiegle dein Wort in unseren Herzen und lass uns getrost und freudig unseren Weg gehen. Amen. Amen.